Die Radio Wissen. Update.
Nach wie vor klappt es nicht, die Nahrung auf der Welt richtig zu verteilen. Etwa 1,5 Milliarden Menschen weltweit haben Übergewicht. Gleichzeitig leiden etwa 2 Milliarden an Mangelernährung. Seit heute beraten Vertreter aus rund 170 Ländern in Rom bei der Internationalen Ernährungskonferenz. Der Generalsekretär der Welthungerhilfe, Wolfgang Jammann, hofft, dass sich mehr tut als nach der letzten Konferenz 1992.
Das ist sehr enttäuschend, dass dieses Thema Welternährung 800 Millionen Menschen, die hungern, zum Teil wirklich versandet ist. Das ist ein Menschheitsproblem, das eigentlich lösbar ist. Da wünschen wir uns, dass ein bisschen mehr passiert diesmal als vor 22 Jahren.
Der Kampf gegen den Hunger, ein Thema heute im Update bei D-Radio Wissen mit Peter Neuhaus.
Update.
Große Ziele gibt es genug. In einer Videobotschaft an die Konferenzteilnehmer sprach UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon davon, den Hunger in den nächsten 10 Jahren vollständig zu überwinden. Das scheint aber unerreichbar, geht man zum Beispiel davon aus, dass immer noch jeden Tag mehr als 7000 Kinder an Mangelernährung sterben. Diese Zahl nennt die Welthungerhilfe. Sie fordert deshalb, wie andere Hilfsorganisationen auch, dass die gut klingenden Aktionspläne auch in die Tat umgesetzt werden. Der Chef der Welthungerhilfe in Deutschland, Jammann, fordert, dass sich vor allem das Konsumverhalten ändern muss.
Da kommt es eben auch darauf an, dass die Schwellenländer, die heute sehr stark so in Richtung Fleischkonsum sich entwickeln, auch ein Stück auf die eigene Bremse treten. Aber dass wir im Norden hier anders gefordert sind, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder.
Bei der Konferenz in Rom steht vor allem der unsichtbare Hunger im Mittelpunkt. Mangelernährung betrifft schätzungsweise 2 Milliarden Menschen weltweit. Die Chefin der Weltgesundheitsorganisation Margaret Chan sagt, dass vor allem Kinder betroffen sind.
Unter Ernährung schadet der kognitiven Entwicklung von Kindern und tötet sie gleich am Anfang ihres kurzen Lebens.
Bei der Ernährung fehlt es oft an Vitaminen, Eisen, Jod, Zink oder anderen wichtigen Nährstoffen. Neben Untergewicht kann das zum Beispiel zu Anämie oder Kleinwüchsigkeit führen. Schlechte Ernährung kann auch in die andere Richtung ausschlagen. Etwa 500 Millionen Menschen leiden an Fettleibigkeit. Auch in den Entwicklungsländern wird das Problem immer größer, sagt Bernhard Walter von Brot für die Welt.
Es ist halt so, dass zum Beispiel auch viele Leute, die ursprünglich an Mangelernährung und an Unterernährung leiden, dass die dann später, wenn sie erwachsen werden, dass sie dann oft auch Probleme des Übergewichts bekommen, Diabetes bekommen, Herz-Kreislauf-Krankheiten bekommen. Ja. Von daher hängt es sehr stark damit zusammen, wie sind die Startbedingungen ins Leben überhaupt.
Hilfsorganisationen fordern von den Industrieländern auch, ihre Politik zu überprüfen. So steigen zum Beispiel die Lebensmittelpreise in den Entwicklungsländern, wenn Länder wie Deutschland mehr Biosprit wollen, weil deshalb mehr Raps statt Getreide angebaut wird. Auch die Rolle der Lebensmittelkonzerne müsse hinterfragt werden. Der deutsche Ernährungsminister Christian Schmidt von der CSU hat große Erwartungen an die Konferenz in Rom. Er fordert, dass die Zahl der 800 Millionen Hungernden weltweit halbiert wird.
Die Zahl muss weg und das muss man dadurch machen, nicht dass wir hier noch mehr produzieren, sondern dass in diesen Ländern die Techniken endlich da sind. Wenn wir gut arbeiten würden, könnte jeder Mensch auf der Welt ohne Hunger leben.
Kritiker sehen auch bei der Bundesregierung Fehler. Eine Sprecherin der Hilfsorganisation Oxfam findet, dass die deutsche Entwicklungspolitik falsch ausgerichtet ist.
Wir sehen, dass die Programme, die die Bundesregierung, das Entwicklungsministerium auflegen, vor allen Dingen jene sind, die relativ gesehen besser gestellte Bauern erreichen, die schon besser organisiert, besser ausgebildet, näher an den Märkten sind. Und dass diejenigen, die fernab der Märkte unter schwierigen Umständen sich und ihre Familien versuchen zu ernähren, dass sie diese Menschen eben nicht erreichen.
Die Welternährungskonferenz geht morgen weiter, unter anderem mit einer Rede von Papst Franziskus.
Kein Kommentar. Doch. Meinung. Auch im Netz ist die Welternährungskonferenz ein Thema. Auf tagesschau.de bezweifelt Clipsy, dass eine solche Megakonferenz sinnvoll ist und schreibt weiter: Ich erwarte schöne Reden und kosmetische Beschlüsse. Am grundlegenden Problem, dass der reiche Teil der Welt auf Kosten der Armen lebt, wird sich nichts ändern. Dazu sind die Machtverhältnisse zu klar definiert. Auch Banzi twittert ähnlich ernüchtert: Ich weiß jetzt schon, dass die Welternährungskonferenz in Rom keinen Wert haben wird. Oder wird Konzernen die Ausbeutung verboten? Auf Facebook meint Simoneke Gottlike: Mit den Lebensmitteln, die in der EU jährlich weggeworfen werden, könnten wir diese Menschen mehrfach über die Runden bringen. Und Ronald Grahlmann schreibt ebenfalls bei Facebook: Wir wissen, was Hunger ist. Wir wissen, wer und wie viele hungern. Wir diskutieren und warten darauf, dass jemand die Lösung findet und geben dafür Millionen aus. Erkennt eigentlich jemand die Perversion westlichen Denkens? Sperrt die Teilnehmer der Ernährungskonferenz der Vereinten Nationen eine Woche in ihrem Diskussionsforum ein, ohne etwas zu essen und nur einmal am Tag mit einem Becher Wasser zu trinken. Und die Antwort, wie es zu lösen ist, wird folgen.
Was sonst noch wichtig war?
Israel will die Häuser der beiden Männer aus Ost-Jerusalem abreißen lassen, die gestern einen Anschlag in einer Synagoge verübt hatten. Regierungschef Benjamin Netanyahu hat das angeordnet. Das Haus eines anderen Attentäters wurde schon zerstört. Israel hatte 2005 eigentlich beschlossen, keine Häuser von Palästinensern mehr abzureißen. Jetzt wird befürchtet, dass sich das Klima weiter verschlechtert. Die Zahl der Opfer nach dem Anschlag von gestern ist inzwischen auf 5 gestiegen. Ein Polizist ist an seinen Verletzungen gestorben. Zwei Palästinenser waren gestern während des Morgengebets in die Synagoge gestürmt und hatten 4 Juden getötet. Polizisten erschossen die beiden Attentäter. Die Bundeswehr soll auch nach dem Ende des NATO-Kampfeinsatzes in Afghanistan bleiben. Die Bundesregierung hat das neue Mandat dafür auf den Weg gebracht. Demnach sollen ab Januar noch bis zu 850 deutsche Soldaten afghanische Sicherheitskräfte beraten und ausbilden. Im Moment sind noch etwa 1500 Bundeswehrsoldaten in Afghanistan. Über das neue Mandat entscheidet dann im Dezember noch der Bundestag. Bei der Bahn ist weiter kein Ende des Tarifkonflikts in Sicht. Ein Spitzengespräch mit den beiden Gewerkschaften EVG und GDL hat keinen Erfolg gebracht. Gemeinsame Verhandlungen mit der Bahn soll es nicht geben. EVG-Chef Alexander Kirchner gibt der Konkurrenzgewerkschaft GDL die Schuld.
Ich bin skeptisch, ob es gelingen wird, jetzt am Verhandlungstisch diese Frage zu klären. Von daher hoffe ich, dass es irgendwann auch ein Einsehen bei den Kollegen der GDL gibt und dass dann EVG und GDL vielleicht wieder am Tisch kommen, um darüber zu reden, ob es was Sinnvolles, Gemeinsames für die Beschäftigten geben kann.
Die Bahn will am Freitag mit beiden Gewerkschaften verhandeln, getrennt voneinander. Je nachdem, wie es läuft, sind auch wieder Streiks bei der Bahn möglich. Die EVG schließt einen Streik nicht aus. Er soll aber das letzte Mittel bleiben, falls kein vernünftiges Angebot auf den Tisch kommt. Im Frühjahr hatten Journalisten über schlechte Hygiene und miese Arbeitsbedingungen bei der Fastfood-Kette Burger King berichtet. Jetzt hat das Unternehmen seinem größten Franchise-Nehmer in Deutschland gekündigt. Das betrifft fast 90 Filialen und 3000 Mitarbeiter. Burger King teilte mit, nach den Berichten hätte sich die Situation in den betroffenen Filialen zwar erst etwas verbessert, trotzdem habe es weiter Verstöße gegen Vorschriften des Unternehmens gegeben. Unter anderem hätten Mitarbeiter kein Urlaubsgeld und keine Zuschläge bekommen. Burger King hat in Deutschland etwa 700 Läden, über Subunternehmen also Franchise-Nehmer.
Was noch wichtig wird.
In Thüringen nimmt die gemeinsame Regierung von Linkspartei, SPD und Grünen immer konkrete Reformen an. Die Parteien wollen morgen ihren Koalitionsvertrag vorstellen, auf den sie sich am Nachmittag endgültig geeinigt haben. Im Dezember soll dann der linken Politiker Bodo Ramelow zum Regierungschef gewählt werden. Er wäre der erste Ministerpräsident aus der Linkspartei. Rot-Rot-Grün hat im Thüringer Landtag eine Stimme Mehrheit. In Frankfurt am Main geht morgen ein dreitägiges Festival los, bei dem der Protest gegen die Sparpolitik in der EU im Mittelpunkt steht. Dazu aufgerufen hat das kapitalismuskritische Blockupy-Bündnis. Dazu gehören unter anderem Gewerkschaften, die Partei Die Linke und ATTAC. Geplant sind Arbeitsgruppen, Vorträge und Kulturveranstaltungen. Am Samstag zieht dann eine Demonstration vor das neue Gebäude der Europäischen Zentralbank.
Und sonst in der Welt?
In Nordkorea gibt es in den Gefangenenlagern Folter, Hinrichtungen und systematische Vergewaltigungen. Das geht aus einem UNO-Bericht hervor, der sich auf Aussagen von Exil-Nordkoreanern stützt. Jetzt versuchen die Vereinten Nationen, diese Verbrechen zu stoppen. Der Menschenrechtsausschuss rief den Sicherheitsrat zum Handeln auf. Er soll die kommunistische Führung Nordkoreas vor den Internationalen Strafgerichtshof bringen. Der Aufruf hat allerdings wenig Chancen, durch den UNO-Sicherheitsrat zu kommen. Denn dort haben China und Russland ein Vetorecht. China ist ein wichtiger Verbündeter des nordkoreanischen Regimes. Und seit einiger Zeit versucht Machthaber Kim Jong-un auch die Beziehungen zu Russland zu verbessern. Das Greenpeace-Schiff Arctic Sunrise ist offenbar wieder beschlagnahmt worden, diesmal von spanischen Behörden. Das Schiff der Umweltschützer war vor den Kanarischen Inseln unterwegs für eine Protestaktion gegen Ölbohrungen des Konzerns Repsol. Die spanische Regierung leitet nach eigenen Angaben Ermittlungen ein. Der Vorwurf, Greenpeace habe die Sperrzone für Schiffsverkehr und Fischerei nicht beachtet. Die Beschlagnahmung des Schiffs wurde von der Regierung nicht bestätigt. Die Arctic Sunrise fährt unter niederländischer Flagge. Sie war vor gut einem Jahr in der Barentssee von Russland sichergestellt worden. Grund war eine Aktion gegen eine russische Ölplattform in der Arktis. Die Besatzung wurde damals wegen Rauditums angeklagt, die Umweltaktivisten wurden aber wieder freigelassen. In Kenia machen Männer verstärkt Jagd auf Frauen, die sich ihrer Meinung nach nicht angemessen kleiden. Zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist eine Frau in der Hauptstadt Nairobi angegriffen worden, weil sie einen Minirock getragen hat. An einer Bushaltestelle wurde sie von Dutzenden Männern misshandelt und ausgezogen. Nach eigenen Angaben konnte die Polizei viele der Täter verhaften. Erst gestern hatten hunderte Menschen gegen sexuelle Belästigung und für Gleichberechtigung demonstriert. Auslöser war der erste Angriff auf eine Frau in knappen Kleidern. Ein Video der Tat ist im Internet abrufbar und hatte sich schnell im ganzen Land verbreitet.
Wissensnachrichten.
Wie ist es denn so im Weltraum? Diese Frage bekommt Alexander Gerst gerade bestimmt oft zu hören. Schließlich ist er erst vor gut einer Woche von der Internationalen Raumstation wieder zurück zur Erde gekommen. Heute hat er das auf einer Fachkonferenz in Köln nochmal allen erklärt. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten, du hast zugehört und wie ist es?
Ja, wir können mal direkt reinhören, wie er so einen Weltraumspaziergang beschreibt.
It's of course an amazing, amazing view out there, just being out there in the open, floating and knowing that the only thing that's between you and Earth down there is a 2 mm thick visor. And that's it.
Er beschreibt die fantastische Sicht und das schwebende Gefühl in der Leere, während man nur ein Visier von 2 mm zwischen sich und dem Weltraum hat. Die Astronauten, die waren für Wartungsarbeiten draußen an der ISS, das heißt Schrauben festziehen, Kabel und Pumpen austauschen und so weiter.
Aber das war jetzt nicht alles, was er während dieses halben Jahres auf der ISS gemacht hat.
Naja, zum Beispiel hat er in den ersten Wochen ständig aus Versehen Kabel rausgerissen, wenn er irgendwo hinschweben wollte, hat er erzählt.
The first 2 weeks you use your legs mainly to rip down cables accidentally. It's an incredibly complex laboratory up there. There's thousands of cables and devices that you've never seen before.
Die Kabel und die Geräte, von denen er da spricht, die gehören zu den vielen Experimenten an Bord. Insgesamt hat Gerst rund 100 Versuche zum Einfluss der Schwerkraft gemacht, auch an sich selbst, um zum Beispiel zu untersuchen, wie Muskeln im All wachsen oder wie der Körper Energie verwertet. Bei vielen Experimenten, da hat er aber auch nur einen Knopf gedrückt und der Rest lief dann ganz automatisch.
Solange dann alles glatt läuft, ist ja super, aber wenn mal was schief geht, kann man dann überhaupt noch was machen?
Ja, da müssen die Astronauten manchmal kreativ werden. Bei einem größeren Experiment, das man aufwendig aufbauen musste, da hatte sich zum Beispiel ein Bolzen verklemmt.
There was one bolt that was jammed. We couldn't get it out with all the tools. We chatted forth and back. And in the end, we came up with a solution where I used shaving gel and a saw blade to actually cut that bolt off. And in the end, it was a great feeling to actually know it's now working.
Also nach viel Beratung mit der Bodenstation hat Gerst einfach eine MacGyver-Aktion gemacht sozusagen und mit Rasiergel und einer Säge den Bolzen entfernt.
Okay, das war's vom Weltraum. Wir reisen in die Wälder von Thailand. Da leben heute noch ein paar tausend Elefanten. Vor 100 Jahren waren es noch 100.000. Das ist schlimm genug, aber wenn sie ganz verschwinden, könnte das noch viel dramatischere Folgen haben.
Ja, Forscher aus den USA und aus Thailand, die sagen, dann könnte der Wald gleich mit verschwinden. In jedem Fall würde er sich stark verändern. Die indischen Elefanten, die erfüllen für den Wald nämlich eine ganz wichtige Aufgabe. Die fressen die Früchte und verteilen dann die Samen in der Gegend. Die Wissenschaftler, die haben das am Beispiel der Miliusa-Buche untersucht.
Und die Bäume können sich nicht fortpflanzen ohne die Tiere?
Doch schon, aber wenn die Bäume enger beieinander wachsen, dann sind sie viel weniger robust und weniger gesund. Mit einem Supercomputer haben die Forscher simuliert, was passiert, falls Elefanten und Tiger aussterben, weil sie zum Beispiel zu viel gejagt werden. Und laut der Studie vervielfacht sich dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Miliusa-Buche ausstirbt. Und dann wäre auch das ganze Ökosystem gefährdet. Also die Forscher fassen das so zusammen, guns kill trees too.
Und wir schauen noch in die Welt der Technik.
Ja, und zwar bei WhatsApp werden in Zukunft alle Nachrichten verschlüsselt. Dafür hat WhatsApp mit einer Spezialfirma zusammengearbeitet. Erstmal funktioniert das nur für die Android-Version und nur für persönliche Nachrichten, also nicht für Gruppenchats oder Fotos. Das soll sich aber noch ändern.
Das waren Wissensnachrichten aus dem Weltraum, aus der Natur und aus der Welt der Kurznachrichten. Danke, Sophie.
Wetter.
Es gibt trübe Aussichten, sowohl beim Blick durchs Fenster als auch in die Zukunft. Im Moment gibt es in Deutschland vor allem Wolken und Regen. In Bayern kann es in den Bergen auch schneien. Und so bleibt es auch die nächsten Tage grau in grau mit Temperaturen zwischen 3 und 11 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.